2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Ostermontag, den 21. April 2025. Es ist einige Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem gestrigen Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Das Spiel endet 1:1. Die Torschützen sind daher schnell erzählt. In der 32. Minute trifft Patrick Schick per Kopf nach Freistoß von Grimaldo zum 1:0 für die Werkself. Dann sieht es in der 74. Minute so aus, als könnte Gilavogie auf 1:1 stellen, aber der Treffer wird nach Handspiel aberkannt. Aber nur 4 Minuten später kann Bukalfa den Ball durch die Beine von Radetzky zum dann auch wirklich zählenden 1:1 Ausgleich einschieben. Dabei bleibt es dann auch. Somit kann der FC St. Pauli wieder einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen und Leverkusen muss sich wahrscheinlich damit begnügen, in dieser Saison nur Platz 2 zu erreichen. Ich bin Yannick und wie im Vorgespräch angekündigt, ist die Lara wieder da. Moin nach Leverkusen.
Guten Morgen.
Hast du die Reise nach Hamburg gut überstanden und wie war dein Spieltag gestern so?
Ja, ich habe es gut überstanden, aber ich bin todmüde. Ich bin vor, ich glaube, einer halben Stunde aufgestanden, habe auch wirklich bis da geschlafen. Wir sind um 3 nach Hause gekommen und unabhängig vom Spiel war es echt eine coole Auswärtstour. Also natürlich viel Fahrerei, aber wir hatten ja mega Glück mit dem Wetter. Also blauer Himmel, die Sonne hat gescheint. Und es war echt ein schöner so Frühlingstag, würde ich sagen. Ich war das erste Mal am Millantor, deswegen auch immer noch mal so ein neues Stadion entdeckt quasi oder bei mir auf meiner Liste, kann ich jetzt abhaken. Und ich fand es echt schön und auch direkt neben der Kirmes, war richtig wild, habe ich so auch noch nicht gesehen, dass man quasi einfach 90 Minuten Kettenkarussell fahren kann und das Spiel auch gucken kann. Aber ja, also war richtig cool. Super viele nette Leute auch getroffen. Für mich eine sehr, sehr positive Erfahrung, bis auf das Endergebnis. Aber da reden wir jetzt noch drüber. Wie gesagt, lange Rückfahrt. Ich bin sehr müde. Gehe wahrscheinlich heute um 7 schlafen, aber hat sich gelohnt. Also ich hatte Spaß.
Das klingt doch schon mal gut. Ja, und der Dom nebenan ist dann gerade für Leute, die nicht so oft da am Millantor sind, immer ein Highlight. Wir persönlich, ja, die da alle 2 Wochen hinpilgern, empfinden ihn immer als ein bisschen störend, gerade weil er halt auch sehr viel Platz auf dem Heiligen Geistfeld wegnimmt und dann die An- und Abreise dann auch manchmal ein bisschen kompliziert ist. Wurde ja gestern auch im Stadion häufiger durchgesagt, dass die Fans beachten müssen, dass sie nach dem Spiel nicht über die Domwache das Stadion verlassen können, sondern den Umweg gehen müssen. Aber da greifen wir jetzt schon zum Abpfiff vor. Genau, aber sonst hat auch alles geklappt bei euch. Ich weiß nicht, wie war die Einlasssituation? Da hören wir auch immer unterschiedliche Reaktionen der Gäste.
Also ich persönlich habe es ziemlich gut wahrgenommen. Also eigentlich war ja Stadionöffnung um 18 Uhr, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Also ich weiß nicht, ob es bei euch immer 1,5 Stunden vorher ist. Bei uns sind es meistens 2 Stunden vorher. Aber wir wurden schon so um 17:45, 18:50 so in dem Dreh. Also auf jeden Fall früher eingelassen. Das hat echt gut funktioniert. Also da kann ich echt nichts Negatives sagen. Was ich cool finde bei euch, dass ihr auf den Damentoiletten Binden und Tampons habt, finde ich richtig cool. Bei uns hat nur der Ketchup- und Senfspender nicht funktioniert beim Essen. Aber sonst hat das echt gut funktioniert. Wie gesagt, ein bisschen früher als ursprünglich gedacht. Und der Gästeblock hat sich sehr überfüllt angefühlt. Aber ich glaube, das war auch einfach, weil die Leute teilweise auf den Treppenaufgängen standen. Und also es war super eng teilweise. Und was jetzt also nicht negativ ist, das kennt man ja. Aber fand ich schon krass. Also weil man kam wirklich gar nicht durch. Und ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht so die Größte. Also ich bin 1,72 Meter, glaube ich. Und also teilweise konnte ich die Tore einfach gar nicht sehen, weil so viele große Leute vor mir waren und ich dann die ganze Zeit so hin und her und hin und her. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass das Gegentor durch die Beine von Radetzky ging. Danke an dieser Stelle.
Ja, sehr gerne. Also insgesamt also ein positives Fazit. Dann hätte ich noch eine letzte Nachfrage zum Gästeblock, weil das ja auch, wenn wir auswärts sind, immer unterschiedlich ist und dann meistens voll ist, weil Leute eigentlich ein Sitzplatzticket haben, aber sich irgendwie in den Spielplatzbereich begeben. Wurde das am Zugang kontrolliert, für welchen Bereich du ein Ticket hast oder nur vorne an der Schleuse sozusagen?
Das wurde gar nicht kontrolliert. Also als ich ins Stadion rein bin, wurde mein Ticket kontrolliert und ich hatte es dann sogar rausgeholt, weil ich, also da standen auch 2 Securities vorm Block quasi. Aber die wollten es gar nicht sehen. Also das war komplett egal. So zumindest, als ich ans Stadion bin. Wie gesagt, relativ früh. Ich weiß nicht, ob die das danach gemacht haben, aber bei mir wurde es nicht kontrolliert. Die haben sogar noch gesagt, nee, sie müssen ihr Ticket nicht rausholen.
Okay, das wäre natürlich dann eine mögliche Erklärung, weshalb es bei euch ein bisschen voller war.
Ja, total.
Weil auch Leute nach unten gegangen sind, wo ja auch mal ein bisschen mehr los ist als oben auf den Sitzplätzen. Dass sich dann vielleicht da ein paar mehr eingefunden haben, als eigentlich Tickets auch ausgegeben wurden.
Ja.
dann wurde ja auch noch Fußball gespielt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie du die ersten 15, 20 Minuten wahrgenommen hast, aber eigentlich hat ja nur der damals noch Tabellen 15., mittlerweile sind wir ja 14., gespielt. Und es war wirklich ein sehr mutiger Auftritt in den ersten Minuten von St. Pauli. Und ja, Leverkusen ist nicht so richtig ins Spiel gekommen. Oder würdest du mir da widersprechen?
Nee, ich würde dir da total zustimmen. Ich fand in den ersten 15, 20 Minuten, also ich weiß nicht, jemand hinter mir hat gesagt, weil danach hat sich das ja so ein bisschen gedreht, dass sich Leverkusen das am Anfang angeguckt hat. Ich weiß aber nicht, ob ich dem zustimmen würde, weil ich fand schon, da ist man sehr auch hinterhergelaufen. Ich fand, St. Pauli hatte sehr viele so mutige Vorstöße zum Tor, wo man auch Glück hatte, dass so der letzte Pass in der letzten Konsequenz nicht unbedingt genau genug war oder dass da man vielleicht auch überrascht war, dass man durchgekommen ist. Und deswegen fand ich es auch, es war sehr, sehr mutig und auch so ein bisschen das, was ich im Vorgespräch auch gesagt habe, wo gerade so ein bisschen unsere Stärke ist. Also ich hatte das Gefühl, man hat sich sehr einlullen lassen und man lässt sich oft von Gegnern einlullen, die kämpferischer auftreten. Und ich meine mit kämpferisch nicht, dass das jetzt unfair gespielt war oder mit einer besonderen Härte, sondern einfach wirklich mit so einem Glauben an sich selber. Und ich finde, das hat man bei St. Pauli gestern gesehen. Die haben daran geglaubt, dass die Bayer Leverkusen in der Phase, in der sie jetzt auch gerade sind, auch vielleicht im Hinblick auf die 3-4 Spiele davor, dass man die auf jeden Fall ärgern kann. Und das hat man von der ersten Minute an gesehen. Das war jetzt nicht so ein, oh, wir müssen mal gucken. Und so dieses überaus Ängstliche, was man vielleicht manchmal bei Teams hat, auch wenn die zum Beispiel gegen die Bayern spielen, sondern es war wirklich selbstbewusst, würde ich sagen. Und so, dass ich auch im Stadion stand und dachte, hat man nicht aus den letzten Spielen gelernt. Und die ersten 20 Minuten gingen ganz klar an St. Pauli. Und danach hat sich das zum Glück ein bisschen gefangen. Da hat man auch die Spielkontrolle aus Leverkusener Sicht wieder ein bisschen zurückerlangt und konnte den Ball wieder laufen lassen. Aber das war davor leider nicht so richtig der Fall.
Nee, genau. Es gab ja nur die eine Chance von Frimpong, der da gut bedient wird und dann aber das Tor nicht trifft.
Richtig.
Sonst kam da in den ersten 15, 20 Minuten nicht viel. Dann hat sich das so ein bisschen gewandelt. Dann habt ihr so ein bisschen mehr das Spiel aufziehen können, was ihr sicherlich schon von Minute 1 an spielen wolltet und wurdet dann mit dem Treffer durch Schick in der 32. belohnt. Hast du den im Stadion sehen können oder hast du da jetzt gar keine Wahrnehmung von?
Also das war ein bisschen schwierig, weil das war ja ein Freistoß, der aus relativ einer Position, die man vielleicht nicht so gut vom Gästeblock einsehen kann, aber witzigerweise das Gegentor, also das, was gezählt hat, war ja ähnlich, also auch so ein Freistoß aus einer ähnlichen Position, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe dann gesehen, als der Ball im Tor war und ich habe gesehen, dass es Schick war, aber so viel ehrlicherweise jetzt nicht, also nur die Freistoßposition.
Okay, aber immerhin, du hast vollkommen recht, es war ein Freistoß, nachdem Van der Heijden das Foul gezogen hat und dann tritt Gemaldo den Freistoß und der kommt quasi genau auf Schick, der dann hochsteigt. Ehrlicherweise sieht unsere Innenverteidigung da nicht so ganz so gut aus, also Wahl kommt da irgendwie nicht richtig hin, um den selber per Kopf zu klären und dann steigt Schick hinter ihm hoch und kann dann einköpfen, unhaltbar für Basil. Mhm. Ja, und dann muss ich ehrlich sagen, das war dann wieder so ein bisschen typisch, ne? Du machst als St. Pauli die meiste Zeit das Spiel, aber dann kommt der amtierende Meister und es reicht eine gute Freistoßchance, um auf 0-1 zu stellen. Das war dann so ein bisschen kurzer Downer.
Ja, verstehe ich. Aber ich muss auch sagen, du hast ja gerade diese Chance von Frimpong angesprochen. Das, was so ein bisschen, also bei uns in Leverkusen ist bei Frimpong immer so, man weiß halt mittlerweile, dass der leider eher die schweren Bälle reinmacht, anstatt die, wo man sagt, den muss er machen. Aber davor, der Außenrisspass von Florian Wirtz, den möchte ich noch einmal ganz kurz erwähnen, weil der war so schön und das hat man im Gästeblock richtig schön gesehen tatsächlich, diese Flugkurve. Das hätte, glaube ich, eher ein Tor verdient gehabt als so ein Standard, weil, keine Ahnung, wir kriegen irgendwie gar keine Gefahr mehr aus dem Spiel heraus. Und ich finde, das hat man dann im Laufe des Spiels weiterhin auch gesehen, was so ein bisschen nervig ist. Aber also ich verstehe das, das ist halt, man macht das Spiel, man sitzt da als Fan, denkt sich so, boah, geil, man ärgert gerade den, wie du sagst, amtierenden Meister und dann, das ist dann immer so ein kleiner Nackenschlag irgendwie.
Ja, wobei ja das Gute ist, das hat Tim auch in seinem Artikel erwähnt, den kann ich auch gerne wieder verlinken in seine sportliche Analyse, wenn man sich dann noch ein bisschen genauer einlesen will, warum unter anderem es gut gelungen ist, Leverkusen nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Und er schrieb auf jeden Fall, das Gute ist halt, dass wir in den letzten beiden Spielen dann noch Punkte geholt haben nach Rückstand. Ne? Also wir haben einmal zurückgelegen und noch einen Punkt geholt gegen Gladbach. Letzte Woche haben wir sogar das Spiel gedreht. Also wir haben mittlerweile ein bisschen Comeback-Qualitäten entwickelt nach Rückstand. Und ja, wie du sagst, auch man hat dann auch der Mannschaft angesehen, sie glaubt an sich und es hat weiterhin mutig gespielt, auch in der zweiten Halbzeit, wenn wir da vielleicht überschwenken. Mhm. Da gab es, glaube ich, nur in der 50. gab es eine Chance von euch und sonst kam da auch in der zweiten Hälfte von Leverkusen nicht viel. Ich habe heute zum Frühstückscafé sozusagen die Zusammenfassung von der Sportschau geguckt und ja, die haben Leverkusen quasi so ein bisschen den Vorwurf gemacht, zu passiv agiert zu haben und zu früh in den Verwaltungsmodus geschaltet zu haben. Ich meine, Radetzky sieht irgendwie um die 60., 64. rum irgendwas, 62. war es, glaube ich, die gelbe Karte wegen Zeitspiel. Also das ist ja nur dann wirklich, das spielt der amtierende Meister und führt 1-0. Und statt zu sagen, okay, wir machen jetzt hier frühzeitig den Deckel drauf und sorgen für die Vorentscheidung, weil es ja auch noch um den Meisterschaftskampf geht, das habe ich gestern nicht gesehen. Oder würdest du mir da widersprechen?
Ja, also ich habe eh das Gefühl, dass so seit Bielefeld so ein bisschen die Luft raus ist. Und es wird zwar immer kommuniziert, dass man noch dran glaubt, aber ich habe es halt faktisch in den letzten Spielen auch schon gegen Heidenheim, gegen Union nicht so hundertprozentig gesehen. Bei Radetzky, ja, aber ich würde ihn auch insoweit in Schutz nehmen, dass ich sage, dass seine Anspielstation, das war super starr, die haben sich gar nicht bewegt, in keinen Raum reingelaufen. Also ich glaube, der wusste auch einfach nicht, zu wem er spielen sollte. Weil, das Problem, was wir ja haben, ist, dass diese langen Bälle, die dann ins Mittelfeld gespielt werden, wenn er quasi einen Abschluss macht, der weit geht. Und das ist auch das, was ich in unserem Vorgespräch am Mittwoch, glaube ich, meinte, dass diese hohen Bälle dann mit irgendwelchen Kopfballverlängerungen und am Ende landen sie beim Gegner. Und ich glaube, das wollte man jetzt so ein bisschen vermeiden, weil das war wirklich etwas, was die letzten Spiele ganz furchtbar waren, dass man den Ball im Mittelfeld gar nicht kontrolliert hat, sondern immer nur durch irgendwelche Kopfballverlängerungen, die überhaupt keinen Sinn hatten. Und das war gegen Bielefeld, finde ich, am allerschlimmsten. Habe ich gestern auch wieder zu einem Teil gesehen. Ich glaube, das wollte er vermeiden. Und dann müssen sich aber auch Leute freilaufen. Und das ist nicht passiert. Das war wirklich einfach starr. Das verstehe ich dann halt nicht, ne? Dass mir so ein bisschen diese Gier, dieser Kampfwille gesehen hat, der auch in der letzten Saison dann zur Meisterschaft geführt hat. Dieses, wir legen uns den Gegner zurecht und wir spielen unser Kurzpassspiel in Dreiecksform, Raute etc. Das hat halt total gefehlt. Und deswegen sah das vielleicht so nach Verwaltungsmodus aus, weil das auch so total untypisch war, wenn man Leverkusen in der letzten Saison gesehen hat, ne? Also nach der Pause dachte ich, okay, ne, wir sind stark in die Pause gegangen, haben da unser Spiel gemacht und dann kommen wir raus und es ist exakt die ersten 20 Minuten gefühlt wieder in grün. Also
oder in braun-weiß in dem Fall.
In dem Fall, ja.
Okay, also quasi weniger Zeitspiel als einfach Ratlosigkeit bei Radetzky sozusagen.
Würde ich sagen, weil Radetzky ist eigentlich gar nicht der Typ, der so extremes Zeitspiel macht, vor allem nicht so früh. Also es gibt ja immer so Torhüter, die machen das und auch ganz extrem. Aber Radetzky würde ich nicht als einen Spieler einsetzen, der dann also so offensichtlich auf Zeit spielt. Der macht das, wenn dann dieses, weißt du, wenn du einen Ball fängst und dann eigentlich nicht auf den Bauch fallen musst, aber du fällst dann nochmal auf den Bauch. Das macht er natürlich auch, das machen ja alle. Aber für mich ist persönlich, ist Lukas Radetzky niemand, der so krass offensichtliches Zeitspiel macht. Also, weil das hat ja schon angefangen in der 10. Minute, wo er sich super lange Zeit gelassen hat. Da hat euch, glaube ich, weniger gestört, weil da liegt man noch nicht hinten und da denkt man nicht, boah, mach hinne, wir wollen hier noch ein Tor schießen, sondern das ist ja noch dieses so am Anfang sich beschnuppern, aber das hat in der 10. Minute schon angefangen, dass er sich so lange Zeit gelassen hat, wo ich mir dachte so, hä? Also was ist denn hier los? Deswegen würde ich es gar nicht so auf dieses Zeitspiel so schieben, auch wenn ich verstehe, dass das so rüberkommt, aber für mich war es mehr eine Ratlosigkeit, weil das sich durchs ganze Spiel gezogen hat. Das war in der ersten Halbzeit, als der quasi noch auf eurer Seite stand, wo ich das teilweise schon 30 Sekunden gedauert hat, wo ich mir dachte, hä, das macht gar keinen Sinn, dass man jetzt schon so in Anführungszeichen auf Zeit spielt. Aber wie gesagt, das war für mich mehr, ich weiß nicht, wo ich hinspielen soll.
Das stimmt, also das habe ich in der ersten Halbzeit, als ich ihn ja quasi direkt vor meiner Nase hatte in der Südkurve, auch schon zu einem Kumpel neben mir auf den Stehrängen gesagt, also die haben einfach keine Idee, die kommen, die haben keinen Plan, die kommen nicht vorwärts.
Ja.
Also da würde ich dazu stimmen und dann wurde es wahrscheinlich Sören Storks einfach irgendwann
zu viel,
zu bunt, hat gesagt, ja komm, jetzt entscheid dich mal und sonst muss ich dich hier leider verwarnen.
Ja.
Und auch allgemein, wenn wir nochmal vielleicht gerade über gelbe Karten sprechen. Also es gab eine auf St. Pauli-Seite und das würde ja dafür sprechen, dass man, ja, wie du es ganz am Anfang gesagt hast, zwar mutig war, aber nicht unfair und nicht unsportlich. Und bei euch gab es ganze vier, also einmal für Radetzky, dann einmal für Frimpong, glaube ich, wegen einem hohen Bein. Und dann gab es noch eine wegen Meckern auf jeden Fall. Also
ja, das Meckern, ich weiß gar nicht mehr, wer das war aber vor dem vor einem Freistoß für euch, wo der mit der Linie, glaube ich, nicht einverstanden war, wo die da hier Sören Storks gezogen hat für die Mauer. Da hat er gemeckert, da dachte ich mir auch so, Bruder, das ist die unnötigste gelbe Karte der Welt. Also das war, glaube ich, mehr so ein Frustding. Also ich fand jetzt auch nicht, dass Leverkusen unfair gespielt hat, im Sinne von, dass die nur auf eure Knochen gegangen sind sozusagen. Bei Frimpong passiert das manchmal mit dem hohen Bein, der ist halt auch 1,10 Meter so ungefähr. Also der ist wirklich klein, der ist kleiner als ich. Und da passiert das manchmal, dass der dann das Bein so hoch nimmt. Aber also ich fand nicht, dass beide Mannschaften grob unfair gespielt haben, sondern das war einfach irgendwann Frust.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, vorbei und macht euch selbst ein Bild. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Aber, also ich muss es auch St. Pauli wirklich hochhalten, dass die nicht auf Florian Wirtz Knochen gegangen sind, weil das haben wir in den letzten Wochen auch schon anders gesehen. Da hatte ich auch ein bisschen, ja, nicht Schiss vor, aber das war halt sein erstes Spiel dann wieder über 90 Minuten und weiß ich nicht, da dachte ich so, boah, bitte einfach nicht noch verletzen heute, das wäre echt mies. Also da bin ich froh, dass das zumindest geklappt hat.
Ja, also ich habe nochmal nachgeguckt. Hinkapier hat die wegen Meckern gesehen und Teller wegen Ball wegschlagen. Also unsere Karten aus der Kategorie unnötig. Genau. Und ja, vielleicht einfach dann wirklich ja ein Zeichen des Frusts und der Ratlosigkeit.
Ja.
Kommen wir nochmal auf die vermeintlich zwei Treffer, die dann noch gefallen sind. Mhm. Hast du die im Gästeblock wahrnehmen können oder soll ich sie dir jetzt hier nochmal in Ruhe schildern?
Kannst du mir gerne nochmal in Ruhe schildern. Wie gesagt, ich weiß, dass das eine Tor aus einer ähnlichen Freistoßsituation war wie das von uns. Und bei dem anderen ging ein Handspiel voraus, bei dem was nicht gezählt hat. Da habe ich auch nicht ganz verstanden, weil es war sehr offensichtlich, dass da diskutiert wurde. Also der Schiedsrichter hat auch die ganze Zeit noch nicht zurück zur Mittellinie gegangen. Und ihr habt ja, also euer Stadion-DJ hat dann ja auch irgendwie gewartet und dann doch die Torhymne eingespielt. Da dachte ich so, puh, ob das nicht ein bisschen früh ist, weil da wurde noch sich sehr lebhaft ans Ohr gefasst. Also das ist so das, was ich weiß, was ich gesehen habe. Ansonsten war das echt vom Winkel super schwierig zu sehen bei mir.
Das war dann im Endeffekt dann im Nachhinein dann etwas voreilig. Also es kommt auf jeden Fall eine Flanke von links rein, von Weishaupt, der da inzwischen schon eingewechselt war. Überhaupt ging ja viel über links aus unserer Sicht. Und ja, dann streift der Ball über den Leverkusener und Gilavogie kriegt den quasi so ein bisschen zwischen rechte Brust und rechten Oberarm. Ja, wird dann halt als Handspiel gewählt. Also es war jetzt nicht so deutlich, dass er sich damit irgendwie zurechtgelegt hat, aber ja, egal ob Absicht oder nicht, es kann halt als strafbares Handspiel gewertet werden und wurde es dann auch. Wo du sagst, die Torhymne wurde gespielt, also der Schiri hat dann ja quasi, wir sind ja eins von den Stadien, wo das mit diesem Durchsagen getestet wird.
Sind wir auch.
Genau, ja. Und er sprach halt quasi noch in den abebbenden Torjubel, als dann allen so langsam klar wurde, okay, das wird nicht zählen. Haben wir eigentlich nur noch gehört, deshalb direkt einen Freistoß für Leverkusen. Also warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Aber hat sich dann im Nachhinein ja aufgeklärt.
Also er hat Handspiel gesagt. Die Durchsage fand ich richtig gut. Er hat das sehr schön gesagt, der Herr Storks. Klar, verständlich. Also bei uns hat man es gehört, weil wir dann gesagt haben, psch, psch, psch. Also ich finde das mit den Durchsagen echt cool, weil in dem Moment hat es echt, also man wusste, okay, da war irgendwas, da wird diskutiert, aber dass man das dann nochmal so erklärt bekommen. Ich fände es cool, wenn man es sehen würde, aber so fand ich das jetzt echt, ich habe es jetzt schon zweimal erlebt, diese Durchsagen. Einmal bei uns, das war ja die allererste gegen Wolfsburg, glaube ich. Und jetzt das zweite Mal. Also ich finde es echt
cool. Ja, wenn es gut gemacht wird, auf jeden Fall. Und man dann so ein bisschen, nicht ganz so ratlos im Stadion steht, wie das vielleicht noch vorher der Fall war.
Ja.
Gut, ärgerlich für uns, aber es sollte ja nicht lange dauern, bis dann wirklich ein zählbarer Treffer auf der Anzeigetafel stehen bleiben durfte. Und du hast vollkommen recht, also es ist wirklich eine ähnliche Situation. Freistoß von Sinani in dem Fall dann und Gewusel im Strafraum und da sieht halt Radetzky ein bisschen unglücklich aus. Also es ist immer halt, wenn du als Torhüter den Ball entweder nicht kontrollierst oder nicht wegbekommst, dann klatscht er nach vorne weg und dann ist halt Bukalfa da und spitzelt den so ein bisschen durch seine Beine sozusagen. Also es sieht wirklich, wenn du dir vielleicht nachher nochmal die Wiederholung antun möchtest, ich könnte verstehen, wenn das nicht der Fall ist. Spitzelt halt dann durch die Beine zum dann Ausgleichstreffer. Und erst dann kam wieder ein bisschen was von Leverkusen, weil man dann gesagt hat, eigentlich wollten wir hier die 3 Punkte holen, jetzt müssen wir anscheinend hier nochmal mehr machen. Aber bis auf so ein paar Situationen zwischen 80. und 90. Minute ist mir da jetzt nichts in Erinnerung geblieben. War das dann am Ende zu wenig von Leverkusen? Ist man da zu spät aufgewacht?
Ja, aber also das ist auch was wir jetzt die letzten Wochen viel gesehen haben. Alles gefühlt seit Bielefeld, beziehungsweise wenn du ganz streng sein möchtest, vielleicht sogar schon nach dem Champions League Rückspiel gegen München, dass man so ein bisschen in diesen verfrühten Verwaltungsmodus geht so und das so ein bisschen Larifari macht, aber dann irgendwann merkt so, hoppala, es reicht ja gar nicht, jetzt müssen wir uns doch nochmal anstrengen. Und es hat gegen Heidenheim irgendwie dann noch funktioniert, aber man kann sich auch nicht immer darauf verlassen, dass man diese Last-Minute-Tore schießt, ne? Weil was uns da stark gemacht hat und warum das funktioniert hat, ist, weil wir da uns, das meinte ich auch, glaube ich, am Anfang, wir haben uns den Gegner zurechtgelegt. Wir haben viel mit Kurzpassspiel gemacht, haben den Gegner laufen lassen, sodass der am Ende auch nicht mehr konnte. Und dann konntest du geduldig da um den Strafraum rumspielen, so ein bisschen wie man das beim Handball vielleicht kennt, wenn man da um den 7-Meter-Raum spielt, und konntest dann zuschlagen, weil der Gegner auch einfach irgendwann nicht mehr konnte. Und das machst du jetzt nicht mehr, erwartest aber manchmal vom Gefühl her trotzdem noch, dass du eins dieser Last-Minute-Tore schießt. Und das funktioniert dann halt nicht. Dann kommt, also ich sehe das bei uns so in der Bubble so ein bisschen, dass sich dann darüber beschwert wird, dass die Wechsel teilweise zu spät kommen. Dass man vielleicht einen Boniface, der ja nochmal ein ganz anderer Spielertyp ist als ein Schick, dass man den dann so spät reinbringt. Bring den doch dann vielleicht in der 75. oder 70. rein. Dann kann der auch noch einen Impact schaffen, weil man muss ja auch erstmal als Auswechselspieler ins Spiel reinkommen. Und ja, mit Radetzky ist halt super ärgerlich, aber ich meine, ich bin selber Torhüterin, deswegen ist es vielleicht auch so ein Weak Spot bei mir, aber als Torhüter, du siehst ganz schnell schlecht aus. Und man vergisst aber, dass dann davor auch 5 andere Spieler auch gerne mal geschlafen haben oder das nicht richtig verteidigt haben. Also deswegen würde ich die Schuld da jetzt auch ungern so Radetzky zuschieben. Das habe ich nämlich auch ganz viel gelesen. Finde ich halt auch schwierig, weil am Ende des Tages die Mannschaft, die hat jetzt gegen Bielefeld, Union, Heidenheim und St. Pauli 3 Tore gemacht. So. Und also Entschuldigung, dann kannst du halt auch das nicht auf den Torhüter schieben. Das ist dann einfach dieses, man erwartet Sachen aus der letzten Saison, wenn man aber nicht mehr das spielt, was in der letzten Saison war. Auch wenn das jetzt hart klingt.
Nee, also klar, ich wollte jetzt auch da nicht die Alleinschuld bei ihm suchen, aber es sieht halt unglücklich aus, weil er da vorne wegknallt und dann ja, wird er noch durch die Hosenbeine gespitzelt. Das ist natürlich dann unglücklich. Okay, ich hätte zum Sportlichen dann soweit nichts mehr, weil wie gesagt, es ist ja auch nicht mehr wirklich was passiert. Im Gegenteil, wir hätten sogar vielleicht sogar noch auf unserer Seite den Lucky Punch suchen können, aber das wurde dann auch nicht mehr so ganz konsequent zu Ende gespielt vielleicht.
Ey, dieser direkte Freistoß, den ihr da, den Radetzky da rauskratzt aus der Ecke, das war dann
von
auch wieder
Smith,
gut.
Ja.
Boah, da, also aus der Position direkt dachte ich so, Respekt. Also das war stark. Aber auch stark von Radetzky, dass der das gesehen hat. Und das, also der hat den ja wirklich dann schön da rausgekratzt. Aber fand ich auch cool, dass das dann so, ich bin allgemein auch so ein Freund, wenn man so Ecken oder so mal direkt probiert, einfach wenn man es kann. Und das war ja auch so ein Freistoß, wieder aus so einer Position, wie dann die beiden Tore auch gefallen sind. Da dachte ich nochmal so, hui, Glück gehabt. Also gut von Radetzky an der Stelle, so muss man auch sagen.
Ja, und bezeichnend, dass du, wenn wir das Sportliche gerade abschließen, noch eine Chance von St. Pauli erwähnst. Das ist vielleicht auch sinnbildlich für das Spiel gestern.
Ein bisschen, ja.
Smith ist ja bekannt für seine guten Freistöße und ja, wenn Radetzky da nicht hingeht und den noch wegangelt, dann schlägt er, glaube ich, einen Winkel ein. Nee, da hat er gut bewiesen, dass er ja doch schon ein bisschen was kann als Torhüter.
Richtig, ne, deswegen. Aber ich meine, du hast mir ja auch gestern geschrieben vor dem Spiel, dass ich hoffentlich einen Punkt da lasse. Dann habe ich ja nach dem Spiel geschrieben, gerne so. Und dann hast du ja gefragt, ob es verdient war. Und ich habe gesagt, 1000%. Also ich finde, das Ergebnis, das Spiel auch schon irgendwie wieder. Und ich finde, das war ein verdienter Punktgewinn für St. Pauli an der Stelle. Kann man nicht anders sagen.
Okay, ja, wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Da hätte man uns das vor dem Spiel gesagt, du holst einen Punkt gegen Leverkusen, hätte ich das auf jeden Fall gekauft. Und nach dem Spiel hat man sich das auf jeden Fall auch verdient.
Ja.
Gut, ich hatte noch so ein, zwei Sachen, was bei euch im Gästeblock gezeigt wurde, zu erwähnen.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also da erzählst du, das kriegst du jetzt eine komplett ungefilterte Reaktion.
Okay, aber also man kann es jetzt zumindest erwähnen. Einmal, das hatte Tim auch in seinem Artikel, nach dem vermeintlichen Treffer, wo ihr dann Sören Storks gelauscht hat, warum er nicht gezählt hat, haben Teile von euch einen ganz fix einen VAR-Abschaffen-Banner ausgerollt. Das ist dann wieder verschwunden und man hat sich trotzdem gefreut, dass der Treffer nicht zählt.
Ja.
dieses zweischneidige Schwert, ne, VAR, wenn er gut für dich ist, findest du ihn gut, wenn er gegen dich läuft, findest du ihn scheiße.
Richtig, also wir rollen das immer aus, also das kennt man auch bei uns im Stadion, das ist, wird überall mit hingenommen und es wird egal, ob es gerade für oder gegen uns gecheckt wird, wird das immer ausgerollt. Das wurde ja auch schon mal irgendwann kritisiert, dass wir das ja zeigen, obwohl das für uns ist, also nee, die zeigen das tatsächlich immer. Weil es da halt um diesen Grundsatz gibt, okay, VAR ja oder nein. Und ich meine, da könnte man jetzt auch eine ganze Podcast-Folge drüber diskutieren. Das Thema ist super vielschichtig, finde ich. Ich finde es in so Situationen wie Abseits oder, ne, finde ich es gut, weil ich finde, Abseits ist halt so eine klare Ja- oder Nein-Entscheidung. Aber weiß ich nicht, ich finde es dann schwierig, wenn man zum Beispiel eine gelb-rote Karte, wie jetzt vor 2 oder 3 Wochen bei Augsburg gegen München, glaube ich, wo es keine gelbe Karte war, dass man das da nicht einschreiben darf. Und beim Handspiel zählt jede Woche gefühlt was anderes. Da ist es dann halt schwierig. Und deswegen wird das immer gezeigt tatsächlich.
Auf jeden Fall lustig, dass man das dann so schnell griffbereit hat. Es muss ja irgendwie bereit liegen quasi schon für den Fall, dass was kommen könnte.
Richtig.
Ja, und wie du sagst, kann man lange diskutieren. Wir werden ihn auch nicht mehr loswerden, denke ich, den VAR. Dafür ist das Ding schon zu lange da und am Ende ist es, glaube ich, hält er sich so ein bisschen die Waage, mal ist die Entscheidung für einen, mal ist sie gegen einen.
Genau.
Und das Zweite, was gezeigt wurde, war ein zweizeiliges Banner sozusagen oder Spruchband. Da beruft man sich auf Artikel 3 des Grundgesetzes, vor dem ja alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und fordert keine Sonderbehandlung für Polizisten. Man könnte sicherlich auch PolizistInnen schreiben, aber da scheint jetzt nur Polizisten. Und wenn man ehrlich ist, ist es ja in den meisten Fällen, wenn man negative Erfahrungen mit Ordnungshütern macht, muss man da auch da nicht gendern. Also zumindest ist meine Erfahrung so. Ich bin ja selten auf aggressive PolizistInnen getroffen. Aber das hätte man sicherlich noch inkludieren können. Und das ist ja wirklich so, wenn irgendwie was ist und es wird nachverfolgt, dann haben die OrdnungshüterInnen da meistens nicht so viel zu befürchten. Fand ich auf jeden Fall wichtig, hier zu erwähnen, dass man dieses Statement dann nochmal gezeigt hat.
Ja, total. Was auch witzig ist, wir hatten gestern, als wir zurück zum Auto gegangen sind, wurden wir auch von einer Polizistin angesprochen tatsächlich. Und es war auch eine echt, im Fußballkontext hat man das ja nicht so oft, aber das war eine wirklich positive Erfahrung, weil sie uns halt gefragt hat, ne, wir hatten halt Schal und Trikot an und hat uns gefragt, wo wir hinwollen, weil wir wohl da auch, also wir mussten halt so ein bisschen durch St. Pauli durch, um zu unserem Auto zu kommen, aber jetzt nicht krass und auf dem Hinweg ist da auch nichts passiert, aber die hat uns halt gefragt, wo wir hinwollen und hat dann gesagt, ja, vielleicht macht ihr die Jacken einmal zu und sowas, damit man das nicht alles sieht. Wobei ich glaube, uns hat da keiner angesprochen, also weil sie meinte, wir müssten da irgendwie an Szenebars vorbei, wir haben gar keine gesehen auf unserem Weg, also vielleicht dachte sie, dass wir woanders hingehen. Aber da, also ne, so viel zum Thema Polizistin, das war jetzt, also da konnte ich echt nichts Negatives sagen, aber ja, also du hast schon recht, das ist ganz oft ist das auch anders. Hat, glaube ich, jeder, der einigermaßen regelmäßig zum Fußball geht, schon erlebt, dass es da leider manchmal zu Situationen kommt, wo das einfach ein bisschen unverhältnismäßig ist, wie man da behandelt wird als Fußballfan.
Definitiv. Und wie gesagt, wenn es dann zu Fehlverhalten kommt, dann haben die nicht so viel zu befürchten. Gut, dann lass uns den Spieltag doch gestern mal abschließen und ich würde noch gerne so einen kleinen Ausblick mit dir machen. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, für uns ist das ein wichtiger Punkt in Richtung Klassenerhalt. Wir sind an Hoffenheim vorbei auf Platz 14 gesprungen, haben 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ihr wiederum habt 8 Punkte Rückstand auf den FC Bayern und wenn man ehrlich ist, müsste jetzt schon ein Wunder geschehen, dass ihr da noch in den Meisterschaftskampf eingreift und ja, eigentlich kann man abhaken und sagen, dieses Jahr wird es nur Platz 2, oder?
Ja, also ich meine, ich bin eigentlich jemand, der relativ optimistisch war. Also auch wenn ich wusste, dass es super unrealistisch ist, aber ich denke mir so, solange es rechnerisch noch möglich ist, kann man auch noch dran glauben. Aber ja, also jetzt muss wirklich einiges passieren. Ich glaube, da wäre es für uns besser gewesen, wahrscheinlich, wenn die Bayern in der Champions League weitergekommen wären zum Beispiel, weil dann der Fokus, glaube ich, mehr auf der Champions League liegen würde. Einfach weil das ja diesen Finale da home Aspekt da noch mit sich trägt. Und ich glaube, jetzt muss man sich auch, also egal wie optimistisch man ist, es gibt noch 12 Punkte, wir müssen 8 aufholen, kann man sich ausrechnen. Das ist ja schwierig. Deswegen ja, muss man einfach sagen, das ist, Bayern war halt konstanter in dieser Saison und wir haben zu viele unnötige Unentschieden geholt gegen Gegner, wo man das vielleicht nicht hätte machen müssen. Und damit meine ich nicht unbedingt jetzt die letzten Wochen, sondern das hat schon im Herbst angefangen, als man 2-0 gegen Kiel geführt hat und dann noch ein 2-2 zu Hause kassiert hat, was so eigentlich nicht passieren darf, wo man in Bochum unentschieden gespielt hat. Die Spiele gegen Leipzig kann man damit reinnehmen. Auch wenn man da sagt, okay, gegen Leipzig mal verlieren und mal unentschieden, aber es geht halt um die Art und Weise. Und da hat das eigentlich schon angefangen. Und das sind dann jetzt auch die Punkte, jetzt auch gegen Union, die dann am Ende ja einem sowas kosten, ne? Und da muss man einfach sagen, war Bayern halt konstanter diese Saison. Und mit den Punkten, wenn man die ich jetzt genannt hätte, mal reinrechnet, wo man, finde ich, sich auch zumindest bei dem Heimspiel gegen Kiel schon sagen kann, okay, das muss man, wenn man 2-0 führt, eigentlich auch holen. Dann hat man am Ende diese Lücke, die man jetzt eigentlich hatte. Und dann wäre es nochmal spannender gewesen, wenn es jetzt wirklich die ganze Zeit, weiß ich nicht, ein Punkt gewesen wäre oder zwei. Und das ist, das hat man dann im Herbst schon angefangen zu verspielen. Und jetzt hat man leider endgültig einen Deckel drauf gemacht. Und deswegen, ja, ich meine, es ist immer noch eine gute Saison. Also das hört sich dann immer so blöd an, aber es waren halt so Spiele mit Punktverlusten, wo man sich so denkt, ach, das hätte eigentlich nicht sein müssen, wenn man auch oft am Anfang der Saison 2-0 Führungen verspielt hat, muss man auch sagen. Da gibt es so ein Meme von Typhoon Korkut, wo da drunter steht, 2-0 is a dangerous score. Und das haben wir sehr oft rauskramen müssen am Anfang der Saison. Und das ist halt das, was am Ende einem dann das Genick bricht. Wobei ich, wie gesagt, immer noch sehr das, glaube ich, einschätzen kann, dass es immer noch eine gute Saison ist. Aber man merkt auch einfach, einige sind überspielt, bei einigen sind vielleicht schon mit dem Kopf woanders. Und dann muss man mal gucken, wer nächstes Jahr noch da ist, wen man dazu holt. Und dann kann man noch mal von vorne angreifen. Aber diese Saison war es das, glaube ich.
Okay, also man hat die Meisterschaft quasi schon früher verspielt als jetzt an diesem Spieltag oder einem der letzten.
Ja.
Ja, ist halt de facto so, ne, wenn Bayern nächste Woche die empfangen, Mainz zu Hause, die können quasi im eigenen Stadion die Meisterschaft klar machen, wenn ihr keine Punkte gegen Augsburg holen solltet. Mhm. Also das Restprogramm bei euch ist ja jetzt auch nicht gerade so, dass man sagt, da könnten noch viele Punkte runterfallen. Ihr empfangt jetzt, wie gesagt, Augsburg nächste Woche, dann fahrt ihr nach Freiburg, dann empfangt ihr Borussia Dortmund, glaube ich, und dann fahrt ihr nach Mainz. Irgendwie so, glaube ich, ist die Reihenfolge, ne?
Richtig, ja, genau so.
Also würde ich jetzt auch nicht sagen, dass da unbedingt die 12 Punkte, die man holen müsste, um überhaupt noch irgendwie anzugreifen zu können, die sehe ich da eher nicht, oder?
Nee, ganz ehrlich. Und das waren jetzt halt, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, das waren jetzt Spiele gegen Union, Heidenheim und eigentlich auch gegen St. Pauli, wie gesagt, ohne dass das böse gemeint ist, wo man sagt, da hätte man die Punkte holen müssen. Damit man auch nochmal einen Druck aufbaut. Weil wenn man auch gegen Bremen, das Spiel, was man dann verloren hat, wo die Bayern auch verloren haben gleichzeitig. Ja, ist ja schön, wenn die da Punkte liegen lassen, aber dann musst du da sein. Und das waren die Spiele so ab dem Bremen-Spiel, wo man eigentlich sagt, okay, da hätte man wirklich konstant punkten müssen, um auch Druck aufzubauen und so ein bisschen so in den Nacken zu atmen. So, wir sind noch da, um auch ja, so ein bisschen Spannung hochzuhalten und Nervosität aufzubauen. Und das hat man nicht gemacht. Und jetzt die vier Spiele, das ist jetzt, irgendjemand hat auf Blue Sky, glaube ich, geschrieben, das ist jetzt ein Auslaufen. Und das, finde ich, ist eigentlich ein gutes Wort. Das ist jetzt so, das jetzt noch ins Ziel bringen, auch den zweiten Platz so souverän wie möglich. Und dann wird da auch mehr leider nicht drin sein.
Das denke ich auch. Ins Ziel bringen ist ein gutes Stichwort. Das sollte jetzt auch der FC St. Pauli den Klassenerhalt. Das kann man nämlich am nächsten Spieltag auch schon machen. Für uns geht es da zu unseren Freundinnen und Freunden zum SV Werder Bremen. Mhm. Da kann man halt schon, wenn man da einen Punkt holt und Heidenheim in Stuttgart keine Punkte holt, dann kann man da schon den Abstand so weit ausbauen, dass es rechnerisch ja eigentlich nicht mehr möglich ist für Heidenheim, weil sie haben hätten dann 9 Punkte Rückstand mindestens, wenn wir in Bremen einen Punkt holen. Plus das wesentlich schlechtere Torverhältnis. Ja, das sollte dann eigentlich für uns eine klare Sache sein. Aber das muss ja auch erstmal noch gespielt werden, dieses Spiel. Und ja, die Gespräche dazu kann ich ja schon mal ankündigen, kommen von Michael. Und zum Heimspiel gegen den VfB Stuttgart hört ihr mich dann wieder. Lara, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Deine sehr ehrliche Einschätzung von dir auch zu der Leistung deines Teams. Hast du noch berühmte letzte Worte, bevor wir uns ja für diese Saison verabschieden und wahrscheinlich dann, wenn alles gut läuft, nächstes Jahr wiedersehen?
Ja, also ich hoffe es. Also ich fand es, wie gesagt, eine coole Auswärtstour. Das hat mir auch sehr viel Spaß mit dir gemacht, auch am Mittwoch mit Kasche schon. Also ich hatte sehr viel Spaß mit euch. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen schönen Ostermontag, wenn das heute rauskommt. Genießt jetzt die letzten Spieltage in der Saison. Und wenn ihr mal was zum Bayer hören wollt, das habe ich nämlich am Mittwoch vergessen, dann könnt ihr gerne den Beiport hören. Da sind wir mindestens genauso ehrlich. Und ja, freuen uns über jeden, der zuhört. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche oder einen schönen Start in die Woche und bis dann vielleicht nächste Saison.
Ja, dem schließe ich mich gerne an und danke dir für die beiden Gespräche, auch im Namen von Kasche nochmal. Und ja, mach's gut.
Bis dann, ciao.